Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Text für die heutige Predigt, dem 17. Sonntag nach Trinitatis, steht bei Jakobus im zweiten Kapitel in den Versen 14 bis 17. Liebe Schwestern und Brüder, was nützt es zu glauben, aber nicht dem Gesetz entsprechend zu handeln? Der Glaube allein rettet im Gericht sicher nicht. Wenn Brüder oder Schwestern so arm sind, dass sie sich nicht ausreichend kleiden können und nicht genug zu essen haben, und einige von euch beim Abschied zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wir wünschen euch, dass ihr euch ausreichend kleiden und euch satt essen könnt. Sie geben ihnen jedoch nicht das, was sie zum Überleben brauchen. Dann nützt das weder den Bedürftigen noch denen, die dieses gesagt haben. So ist es mit dem Glauben. Wenn er nicht mit Taten verbunden ist, dann ist er tot. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Regiere du unser Reden und auch unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eigentlich, so leicht erklingen mag, überhaupt kein einfacher Text. Der Unterschied zwischen dem, was wir am Schluss der Bibel lesen und den Briefen zum Beispiel, die mindestens 30 Jahre vorher geschrieben wurden, von Paulus zum Beispiel. Der Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Briefen ist der, dass je später Briefe geschrieben wurden, desto konkreter versuchen sie zu sein und desto deutlicher versuchen sie, Handlungsanweisungen für die Menschen in den unterschiedlichen Gemeinden zu geben. Unterschiedliche Gemeinden, das heißt auch unterschiedliche Kulturen im gesamten kleinasiatischen Raum bis hin eben nach Rom, nach Italien, über zum Beispiel auch Inseln wie Malta oder andere Inseln im Mittelmeerraum. Und wenn wir uns das überlegen, wie sich in nur 30 bis 60 Jahren die christlichen Gemeinden ausgebreitet haben, dann hat das natürlich auch Gründe gehabt. Und die lagen nicht nur darin, dass es einige besonders engagierte Frauen und Männer gab, die von Jerusalem aus losgezogen sind, um das Evangelium zu verkünden und sich im Anschluss an die jüdischen Gemeindegottesdienste noch außerdem in einem Haus zu versammeln, meistens einen Tag später, also am Sonntag, und dort noch einmal das Abendmahl zu feiern und das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Es hat auch ganz klar soziale Gründe, warum sich die Gemeinden so geradezu explosionsartig im gesamten kleinasiatischen Raum ausgebreitet haben. Wir sind ja heute auch mehr Frauen hier als Männer. Und das war damals in diesen Gemeinden, in den ersten christlichen Gemeinden ebenso. Sie waren nämlich die religiösen Gruppen, in denen es möglich war, dass Frauen dieselben Rechte hatten wie Männer. In keiner der anderen großen religiösen Vereinigungen, sei es nun die jüdische Gemeinde gewesen oder diejenigen, die sich in unterschiedlichen Religionen der griechischen Philosophie versammelt haben, in keinem dieser hatten die Frauen dieselben auch legalen Rechte wie in den christlichen Gemeinden, zum Beispiel in der Gemeindeleitung. Wir erinnern uns vielleicht an den ersten Korintherbrief, dort ist von der Chloe die Rede. In den ersten Versen des ersten Kapitels, diejenige, die offensichtlich eine der Gemeindeleiterinnen in Korinth gewesen war. Und dann kommt noch etwas hinzu. Die damalige Gesellschaft war streng getrennt nach Freien und Sklaven. Die christlichen Gemeinden haben gar nicht versucht, diese gesellschaftliche Ordnung aufzuheben, aber sie räumten den Sklaven wiederum in ihren Gemeinden und in ihren Gemeindeleitungen dieselben Rechte ein wie den Freien. Das heißt, jemand, der Sklave war eines Herrn oder einer Familie, konnte in einer christlichen Gemeinde, zu der möglicherweise beide gehörten, dieselben Rechte ausüben wie dieser Freie, konnte sogar in der Gemeindeleitung sein als Sklave, während der freie Bürger des Römischen Reiches das nicht war. Dieses hat dazu geführt, dass Menschen in großer, riesiger Zahl sich in den unterschiedlichen Orten versammelt haben und in die christlichen Gemeinden gegangen sind. Und wenn wir heute schauen, wo Kirchen oder Gemeindegruppen eigentlich wachsen, wenn wir nur auf Gemeinden, sagen wir mal, in Südamerika sehen, dann ist interessant, dass gerade die besonders an Mitgliedern wachsen, die sich unabhängig von den traditionellen Kirchen besonders um die sozialen Belange der Menschen kümmern. Insofern ist dieser Abschnitt aus dem Jakobusbrief eigentlich etwas, was in jeder Gemeinde immer verlesen werden sollte. Wir sind keine wirklichen Christen, wenn wir nicht auch etwas tun. Wenn wir nicht so handeln, wie Christen, Christinnen eigentlich handeln sollten. Nun ist aber interessanterweise, und ich sagte das am Anfang schon, ein schwieriger Text unserer Epistel, Martin Luther. Kurz nachdem die Reformation 1517 begann in Deutschland und sich dann ausbreitete über andere europäische Länder, zum Beispiel auch nach Holland. Martin Luther dachte, dass diese Epistel eigentlich eine Strohherne-Epistel ist. Fast nicht wert zu lesen, fast nicht wert Teil des Evangeliums des Neuen Testamentes zu werden. Wieso? Luther und viele andere Reformatoren standen in der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, der damaligen katholischen Kirche, in der Frage, was macht eigentlich den Christen oder die Christin aus, wenn die Einzelne sich vor Gott verantworten muss? Gute Werke oder Glauben? Und die Antwort der Reformatoren, ob nun lutherisch oder reformiert, war die gleiche. Nur der Glaube. Anders als die katholische Kirche der damaligen Zeit, die die Werke an die erste Stelle setzte, das, was ich getan habe oder das, was ich auch eingezahlt habe, in diesen gesamten Ablasshandel zum Beispiel, um meine Seele aus dem Fegefeuer zu erretten. Im Gegensatz zur katholischen Kirche, die das an die erste Stelle stellte, stellten die Reformatoren den Glauben an die erste Stelle und haben gesagt, wenn du vor Gott als gerecht angesehen werden willst, dann geht es nicht zunächst darum, dass du dir sozusagen ein gutes Ansehen vor Gott erkaufst, sondern dass du allein glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist. Und dann, wenn du das glaubst, dann kannst du beginnen, gute Werke zu tun. Das ist bei Jakobus ja nicht anders formuliert, aber wenn man das mit der reformatorischen Brille liest und aus den Auseinandersetzungen der Reformationszeit kommt, dann hört sich das bei Jakobus eben so an, als ob zunächst die Werke am wichtigsten sind und nicht der Glaube. Für uns ist das eine Auseinandersetzung, die wir kaum noch nachvollziehen können. Heute, 500 Jahre später. Inzwischen haben sich sogar der Lutherische Weltbund und die katholische Kurie schon vor 10 Jahren darauf geeinigt, dass die Auseinandersetzung um die Rechtfertigung oder um die Rechtfertigungslehre, wie sie auch heißt, das heißt also, steht nun der Glaube zuerst oder stehen die Werke zuerst, eigentlich keine Frage unserer Zeit mehr sind. Wenn wir auf uns selber schauen, was ist denn wichtig? Wir sagen doch auch, am Sonntag geht er in die Kirche und betet und am Montag verhält er sich vollkommen anders. Das heißt, wir haben ja ein Gespür dafür, wenn der Glaube oder scheinbarer Glaube und Werke auseinanderfallen. Und darum geht es eigentlich in unserer heutigen Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem auch eigenen individuellen, privaten Leben, dass wir uns da fragen, wie setzen wir das denn eigentlich um, was wir glauben? Und damit kommen wir gleichzeitig auf dieselbe Frage zurück, die auch Martin Luther gestellt hat: Was betrifft eigentlich mich persönlich? Was ist da in mir? Was macht mich zu einer Christin, zu einem Christen? Und das heißt, dass ich anfange, über mich selbst nachzudenken. Wer bin ich eigentlich? Welche Ziele habe ich im Leben? Was ist mir wichtig? Und wenn ich das frage, dann frage ich auch nach den Menschen, die um mich herum sind. Wie verhalte ich mich? Welche Beziehungen habe ich zu denen, die mit mir zusammenleben, in Familie, in Partnerschaft, in Freundschaft, in Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in den unterschiedlichen Gruppen oder Kreisen, in denen ich bin? Und wenn ich diese Fragen mir gestellt habe, dann kann ich auch darüber nachdenken, wie verhalte ich mich eigentlich in Bezug auf die Welt? Begreife ich, dass es nicht nur mich gibt, sondern auch andere Kulturen, andere Sprachen, andere Religionen? Und von dort müsste ich dann eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und mich fragen, wie verhalten wir uns als Menschheit insgesamt zu dem, was wir als Natur und darüber hinaus als Kosmos wahrnehmen? Und das bringt mich immer wieder zu der Frage zurück, wer bin ich eigentlich? Und damit zu der Frage oder zu dem Punkt, verdanke ich mich mir selber oder verdanke ich mein Leben, meine Existenz, mein Dasein, Gott, und beziehe ich mich auf Gott in dem Glauben und durch den Glauben an Jesus? Und dann sind wir genau an demselben Punkt, den sich die Reformatoren ausgesetzt gefühlt haben, und wir sind an genau demselben Punkt, den auch Jakobus angesprochen hat. Wenn ich nämlich davon ausgehe, dass ich nicht persönlich derjenige bin, der im Mittelpunkt dieser Welt steht, nicht einmal im Mittelpunkt meines eigenen Lebens, sondern dass ich mich Gott verdanke und diesem Jesus, der als Christus in der Welt gewesen ist, dann komme ich dahin, dass ich andere Menschen anders sehe und dass ich mich dann auch frage, wie kann ich eigentlich anderen Menschen das geben, was sie brauchen? Die Kleidung zum Beispiel, von der Jakobus spricht. Und das kann ja auch mehr sein als nur Kleidung. Heimat für Menschen, die auf der Flucht sind. Die Möglichkeit, überhaupt zu leben. Zum Beispiel im Mittelmeer, wenn Menschen gerettet werden vor dem Ertrinken und dann anschließend auch an Land kommen und die Möglichkeiten haben, sich ein neues Leben aufzubauen. Dort, wo Menschen von sozialen Spannungen nicht nur einfach betroffen sind, sondern wirklich darunter leiden. Das, was wir in unserer ja mehr oder weniger heilen Welt weniger oder gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich diese Fragen anfange zu stellen, und wenn ich beginne, vielleicht auch mit anderen darüber nachzudenken, dann komme ich eigentlich genau dahin, was auch Jakobus geschrieben hat. So ist es mit dem Glauben. Wenn er nicht mit Taten verbunden ist, dann ist er tot. Mein Glaube lebt davon, dass ich ihn lebe. Und Glauben leben heißt eben Dinge tun, als Christin, als Christ in dieser Welt. Nicht nur in meinem kleinen Rahmen, sondern durch meine Aktivitäten im kleinen Rahmen auch über meinen Horizont hinaus. Ein Signal senden in diese Welt, ein Zeichen setzen, etwas anderes tun als die Gesellschaft, die materialistische Gesellschaft von uns möchte und will. Dem Menschen, dem anderen in die Augen sehen und darin die Liebe Gottes erkennen. Das ist, was Glaube und Werke miteinander verbindet. Amen.